Das Ziel der Predigt schon in diesem Lied zusammengefasst. Ist doch nicht schlecht, nicht? Ja, ich grüße euch sehr herzlich. Das Thema ist ja inzwischen bekannt. Eigentlich, was bleibt, wenn man mal genau überlegt, ist, da bleibt nur Staunen. Da bleibt nur dankbares Staunen, wenn wir mal so genauer hineinschauen in Gottes Wort. Das gibt's doch gar nicht. Gott selber kommt und redet. Ich beginne einfach mal mit dem 5. Buch Mose, Kapitel 4. Da steht in Vers 20, ich lese aber vielleicht noch ein paar Verse vorher, ist vielleicht noch besser. Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel, dass du die Sonne selbst, den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fassest ab und betest sie an und dienst ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Die ganzen Götzen, sie beten wen an? So, und dann, hier blickt nämlich Mose so zurück. 5. Buch Mose ist einfach immer nur der Rückblick. Wie hat Gott uns durchgebracht? Was haben wir mit ihm erleben dürfen? Und ich lade euch alle mit ein, schaut doch mal so zurück in euer Leben. Wie hat Gott euch erreicht? Womit hat er begonnen? Wie hat er euch gefunden? Wie durftet ihr ihn finden? Dadurch, dass wir auf die Suche gegangen sind oder dadurch, dass er uns begegnet ist, uns nachgegangen ist und so weiter. Okay, und dann steht da Vers 20, euch aber hat der Herr angenommen und aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das alleine ihm gehört, wie ihr es jetzt seid. Und der Herr war so erzürnt über mich um eures Tuns willen, dass er schwor, und ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das ganze Land kommen, in das gute Land kommen, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Was wir hier sehen, gehe jetzt weiter in Vers 32, denn frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, und von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ob je so ein großes Geschehen oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören, wie du es gehört hast und dennoch am Leben geblieben bist. Das ist jetzt alttestamentlich. Gott offenbart sich, er redet zu dem Volk Israel, das kleinste, unbedeutendste Volk. Gott hat sich kein Volk gesucht, was schon sowieso stark war, weiß ich, die Babylonier oder die Assyrer oder die Ägypter oder weiß ich, sondern so ein kleines Minivölkchen, die hat Gott erwählt, zu denen hat er geredet. Natürlich sind da schon einige gewesen. Überlegt, wisst ihr eigentlich, wie viele sind mit Mose aus Ägypten damals ausgezogen? Hat jemand eine Vorstellung? Noch ein paar mehr. Ja? Überlegt mal, nur die wehrfähigen Männer ab dem 20. Lebensjahr bis etwa zum 40. Lebensjahr waren das 603.550. Die jüngeren Männer, die älteren Männer, die Frauen dazu und die Mädchen und so weiter. Und dann steht da, sie gingen geordnet oder sie zogen geordnet. Da hatte der Mose, das wisst ihr nur nicht, nicht? Der hatte einen Hubschrauber, nicht? Der ist drüber weggeflogen mit Funkgerät und hat die alle geordnet geführt, oder wie? Hä? Bitte? Mit Drohnen. Okay. Überlegt mal, was Gott da gemacht hat. Und dann dort am Sinai offenbart er sich, er spricht mit ihnen, das ganze Volk hört zu. Wie ist das jetzt neutestamentlich? Bitte schön, damals hat es schon, sagt Mose hier, hat es jemals so etwas gegeben, dass Gott sich einem Volk so offenbart, mit ihnen redet? Und dann sind wir mit einmal neutestamentlich dran. Wie war das in Hebräer 1, 1 und 2? Gott hat vorzeiten so manchmal auf mancherlei Weise geredet durch die Propheten. Aber zu uns hat er geredet durch den Sohn. Gott selber kommt in diese, das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Gott selber wird als der Sohn Gottes, der Schöpfer dieses Planeten Erde ist. Er selbst ist bereit, Mensch zu werden, dass wir ihn verstehen können. Er teilt sich uns mit, er sagt uns, wer Gott ist und was Gott will. Eigentlich können wir jetzt schon nach Hause gehen. Wenn wir uns das mal bewusst machen, Gott selber erniedrigt sich so und teilt sich uns mit. Wer sind wir denn eigentlich? Und im Alten Testament, so, weil Gott so sich mitteilt, ist es ja so, dass es für uns im Neuen Testament nur noch viel, viel größer und erhabener ist. So, vielleicht noch so zwei Stellen, an der wir vielleicht mal kurz anhalten. 1. Petrus 1, da sagt der Apostel Petrus, überlegt mal durch Anfechtungen und weiter und so weiter. So, und dann hat Gott sich mitgeteilt. Und da steht da, was auch, die Engel haben ja mitgesucht, die haben mit darauf gewartet, dass endlich dieser Tag der Erlösung kommt. Und da steht, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Haben Sie schon mal Gelüste gehabt? Sind nach Hause gekommen, Mittagessen. Oh Mann, lief einem der Wasser im Mund zusammen. Die Engel haben darauf gewartet und gehofft, dass endlich dieser Tag kommt. Wie war das, Lukas 2? Der ganze Himmel war voll über den Fluren Bethlehems. Sie haben gesungen, Halleluja! Gelobt sei Gott, endlich gibt es für diese Welt die Möglichkeit der Erlösung. Endlich dürfen Menschen aus diesem, Entschuldigung, Sklavendienst Satans herauskommen und sie dürfen in Verbindung mit dem lebendigen Gott kommen. Sind wir uns dessen eigentlich wirklich bewusst, was wir haben? Das ist ja alles so normal. Nein, das ist nicht normal. Sondern was wir haben in Christus, ist das Größte, was die Menschheit je gesehen hat. Es hat es niemals vorher gegeben. Und deshalb sollten wir an der Stelle neu dankbar, staunend vor Gott stehen. Unverdiente Erwählung. Unverdient. Hat keiner verdient. Und wenn ich dann so sehe, 5. Mose 7, Gott hat sich das Kleinste, habe ich ja eben schon mal gesagt, das Kleinste erwählt. Israel. Und wie war das mit neutestamentlich? 1. Korintherbrief. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Alles diese Nichtse, die hier rumsitzen, die hat Gott erwählt. Wer bin ich denn, dass ich so wunderbare, große Dinge mit dem lebendigen Gott, mit dem Herrn Jesus erleben durfte? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Ich muss euch ehrlich sagen, ich als Kind bin so ein schüchternes Jüngelchen gewesen, hatte vor allem Angst. Und erst da, wo der Jesus in mein Leben hineingekommen ist, da war die Angst weg. Warum? Ich habe einen großen Herrn hinter mir. Und was ich alles mit ihm habe, mit meinen eigenen Augen Dinge sehen dürfen, die sind so unbeschreiblich. Und dann nochmal, was nichts ist. Ihr seid gekommen, Römer 12, ihr seid gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus, dessen Blut besser redet als Abels Blut. Ich durfte kommen? Welch ein Geschenk! Wir machen uns das manchmal gar nicht klar. Und wenn dann so der hohe Priester im Alten Testament einmal im Jahr mit dem Blut für sich selber ins Allerheiligste ging und dann ging er zum zweiten Mal mit dem Blut für das Volk Israel und dann wurde die Sünde immer nur zugedeckt. Und wenn wir gerade so, ist ja jetzt im Moment Bibellese unter anderem im Hebräerbrief, ja, wenn man sich dann, aber konnte nicht das Blut der Opfertiere nicht auf ewig selig machen. Es war nur begrenzt. Die Sünde wurde nur zugedeckt. Und wenn ich dann überlege, schaut doch mal in euer Leben jetzt ganz praktisch mal zurück. Ich habe mir die Frage gestellt bei der Vorbereitung hier, Rainer, was wäre eigentlich aus deinem Leben geworden, wenn der Jesus nicht in dein Leben hineingekommen wäre? Überlegt euch mal, welche Anlagen, was ihr so mit in die Wege bekommen habt. Was wäre denn aus deinem Leben geworden? Wir wären doch alle irgendwo in der Sünde kaputt gegangen, oder? Wie viel anderen hätten wir, wie viel Leid zugefügt? Vielleicht nur, weil es so normal ist, wie man so mit Frauen umgeht oder weiß ich was, nicht? Vor wie viel hat Gott uns bewahrt? Dadurch, dass der Jesus in unser Leben hineingekommen ist. Das ist doch nicht normal. Das ist nur Geschenk. Und dann für ewig selig geworden, auf alle Ewigkeit. Das heißt, er hat uns ewigkeitswertiges Leben geschenkt, was hier heute begonnen hat, wo der Jesus in mein Leben hineingekommen ist. Sind wir uns dessen bewusst, was wir da geschenkt bekommen haben? Und wie war das? Lukas 15, kennt ihr alle, der Jesus erzählt das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Was macht der Vater? Der sieht ihn da von Ferne kommen. Er läuft auf diesen Kerl zu. Entschuldigung, der roch nicht nach 47:11, sondern, naja, gut, der hat ja seine Begegnung mit diesen grunzenden Tierchen da, nicht? Der hat, gestunken nach 48:13. Und der Vater, was hat er gemacht? Der Kerl hat ihn in den Arm genommen. Aber entscheidend war eins, dass er gesagt hat, was er sich vorgenommen hat in seinem Herzen. Vater, ich habe gesündigt. Nicht die anderen sind alle daran schuld, weil aus meinem Leben so verkorkst worden ist. Nein, er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann kommt er zu seinem Vater. Und er sagt, das muss man mal genauer lesen, da steht da, er sagt das dann, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Der Vater nimmt ihn in den Arm. Und den nächsten Satz kann er nicht mehr sagen, der Vater hat ihn so lieb im Arm. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Was macht der Vater? Er gibt ihm den Ring. Sohnschaft. Erbe sein dürfen. Das ist unser Vater. Das hat er aus deinem Leben gemacht, wenn du ihm sein Leben anvertrauen durftest. Apostelgeschichte 10, 34, 35. Da wird der Petrus, mir sind so viele Dinge durch den Kopf gegangen bei der Vorbereitung. Der Petrus ist bei dem Hauptmann Cornelius ist so eingeladen worden, nicht? Die beiden Knechte, die holen ihn ja dann ab und so weiter. Und jetzt ist er dann da. Und dann sagt er mit einem Mal, ganz erstaunt, nicht? Der Cornelius fällt ja vor ihm nieder. Nee, sagt er, stopp mal, steh mal schnell wieder auf. Ich bin nur ein Mensch. Bin zwar Botschafter Jesu, aber nicht mehr. Ja, so. Was passiert? Dann sagt Petrus, jetzt erkenne ich. Jetzt erkenne ich, dass selbst die Nationen, die Heiden, zu Gott finden dürfen, Vergebung erfahren. Und dann kam mir so der andere Gedanke noch aus der Apostelgeschichte. Wenn man das so überlegt, Kapitel 13, das ist so großartig, 38, 39, da sagt der Apostel, ja, pass mal auf, von all den Sünden, von denen durch Opfertiere keine Vergebung möglich war, ist der jetzt gerechtfertigt der durch das Blut Jesu Vergebung erfahren hat. Es gibt Sünde im Alten Testament, die nicht vergeben werden konnte. Und wir leben in der Zeit des Neuen Testaments, wo der Jesus uns begegnet ist, uns gerufen hat, wo wir Vergebung von allen Schulden, egal was gewesen. Leute, ich habe Mörder vor mir in der Seelsorge gehabt. Ist da Vergebung möglich? Im Alten Testament nicht. Oder Götzendienst? Im Alten Testament nicht. Und wir dürfen für alles Vergebung erfahren? Schaut doch mal zurück, wie gnädig Gott uns gewesen ist, jedem Einzelnen, dass wir das erfahren durften. Das ist doch mehr als nur ein Geschenk. Die Zeit, jetzt kommen wir dann weiter, Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Gott hat diese Zeit übersehen, darüber hinweggesehen, müsste man übersetzen. Darum hat er aber auch gleichzeitig geboten, umkehren. Er hat die Möglichkeit der Umkehr geschenkt. Und deshalb hat er aber auch befohlen, bitteschön, dann kehrt auch bitte um. Das heißt, jeder Einzelne, jetzt auch von uns hier, die wir hier sitzen, egal, wenn du dein Leben mit dem Herrn Jesus noch nicht in Ordnung hast, dann hat Gott eine klare Anweisung gegeben, er hat dir die Möglichkeit der Rückkehr geschenkt. Deshalb gebietet er aber auch, jetzt kehr auch bitte um. Und von daher sind wir eigentlich nur Beschenkte. 1. Petrus 2, was sollen wir sein, wenn ich das so lese? Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So was hat es in der ganzen Weltgeschichte bis dahin nicht gegeben. Wir dürfen so reich beschenkt sein, unverdienterweise, ohne dass man sich jetzt selber irgendwie abstrampeln müsste. Eben haben wir Epheser 1 gelesen, nicht? Wo sind wir eigentlich hergekommen? Was war unser früheres Leben? Und dann steht, es gibt so in Römer 3 und auch im Hebräerbrief, gibt es immer wieder so, jedenfalls im Luthertext, immer so ein wunderschönes, so zwei Worte. Da steht, aber Gott, wäre dieses Aber Gottes nicht gewesen, wären wir alle rettungslos verloren und in dieser Welt auch kaputt gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Durch Sünde. Einfach nur durch Sünde. So, und deshalb haben wir, wenn wir schon auserwähltes Geschlecht sind und so weiter, haben wir einen wunderbaren Auftrag, Johannes 20, 21, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ist die Nummer nicht zu groß? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so manchmal auf meinen Knien gelegen und habe gesagt, Herr Jesus, der Auftrag ist zu groß. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Und trotzdem hat der Jesus jeden Einzelnen von uns mit in diesen wunderbaren Auftrag hineingenommen, dass wir Menschen genau dieses wunderbare Evangelium weitersagen dürfen. Matthäus 13, 11 sagt der Jesus zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihr lieben Geschwister, ist uns das bewusst überhaupt? Das ist alles so, ja, eine schöne Normalität, aber wichtig ist, dass man sich das nochmal bewusst macht. Euch ist das gegeben. Adelung, aber gleichzeitig dann auch Verantwortung. Nicht? Wir sind von ihm geadelt, seine Botschafter zu sein in dieser Zeit und Welt. Aber wie sieht es denn praktisch aus? 2. Korinther 4 zum Beispiel, da sagt der Apostel Paulus, erstmal in Kapitel 3, ich springe so durch die Bibel, ja? 2. Korinther 3 sagt er, wir sind ein Brief Christi. Wenn jemand deinen Lebensbrief so liest, was kommt denn da drin vor? Kommt er dadurch zu dem Herrn Jesus? Der Jesus sagt einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer mich sieht, okay, aber weiter spricht der Apostel Paulus, wir haben ein besonderes Amt. Darum werden wir nicht müde, weil wir ein besonderes Amt haben. Aber dieses Amt, was da steht, im Griechischen steht da Diakonia. Wisst ihr, was ein Diakon ist? Bitte? Ein Diener. Es steht wörtlich übersetzt durch den Staub gezogene, das heißt Fußmatte für andere sein. Wie sieht das in der Gemeinde untereinander eigentlich aus? Ja? Wenn wir schon so geadelt sind von ihm, wir sind, ich gehe jetzt einfach mal schnell weiter, Epheser 5,30, da steht, wir sind Glieder seines Leibes. Okay. Praktisches Beispiel, da willst du ein Bild aufhängen, den Nagel und den Hammer und dann, oh, hat man einen falschen Nagel getroffen. Das kann ganz schön wehtun, nicht? Die Frage ist, wenn der falsche, der Daumennagel getroffen wurde dabei, wer schreit denn dann eigentlich? Der Daumen? Nein, das Haupt macht sich bemerkbar. Macht euch das mal so sehr bewusst. Der Apostel Paulus spricht ja davon, zum Beispiel in der Beziehung Ehe untereinander. Glieder seines Leibes. Was heißt das denn dann? Wie gehe ich eigentlich mit einem Stück Leib Jesu um? Ja, da sollte man sich schon Gedanken drüber machen. Wer wird darauf reagieren, wenn ich seinen Leib verletze? Wehtue, verachte. Oh ja. Adelung und Verantwortung. Wir sind ein Stück Leib Christi, Glieder seines Leibes. Gleichzeitig Epheser 2,10, haben Sie eben gelesen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken. Welche Gott bereitet, dass wir darin wandeln sollen oder dürfen oder können. Ja. Glieder an seinem Leib. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das mal bewusst machen. Wir sind auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum. Heiliges Volk. Wir sind ein Stück von dem Herrn Jesus, ein Stück Leib Christi, haben aber auch Mitverantwortung, wie wir mit einem anderen Stück Leib Christi umgehen. Das also untereinander. Aber damit haben wir auch eine Riesenverantwortung. Eine gute, wunderbare Verantwortung. Nicht? Damit auch, dass wir ja dann wirklich sehen, er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Darf er dich dahin führen, wo er will? Darf er mit dir das machen, was er sich vorgestellt hat? Wie ist das mit dem Ja, Vater? Viele Wege in unserem Leben, und das ist das Schöne, dass ich da nicht von wie ein Blinder von der Farbe rede, ja? Aber wie viele Wege in unserem Leben, die erstmal durchlebt, durchlitten, durchweint und durchbetet werden wollen auf den Knien, bis man bei diesem Punkt wieder neu angekommen ist. Ja, Vater, dein Weg mit mir. Du hast Gutes mit mir vor. Dann sind wir wirklich ein Stück, wo er als das Haupt das Sagen hat. Wir haben eine Riesenverantwortung, 1. Korinther 12, füreinander. Wir sind doch dazu da, dass einer dem anderen Handreichung, so sagt Paulus das, Handreichung tut. Dass wir Ermutigung sind. Dass wir dem anderen wirklich Hilfe sind, helfen, zurechtbringen, Seelsorger sein. Wie ist das untereinander? Beten wir eigentlich so, gerade wie der Apostel Paulus im Epheserbrief, wo er entdeckt hat, die Epheser sind zum Glauben gekommen. Darum sagt er, beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist und so weiter. Und er betet für die jungen Geschwister. Beten wir eigentlich füreinander? Ist das noch eine wunderbare Aufgabe in deinem Leben? Riesengeschenk. Ja, der Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, Johannes 13, dass ihr euch untereinander tut, wie ich euch getan habe. Was war das für eine wunderbare Tat? Es war nicht das Kopfwaschen, sondern die Füße. Köpfe waschen ist leicht, da muss man sich nicht so bücken, ne? Aber Seelsorger sind Männer und Frauen, die in der Seelsorge Jesu unterwegs sind. Und die gelernt haben, selber unter seiner Hand zu sein, nicht alles besser zu wissen. Und 34, 35, Johannes 13, dieses, wie war das mit der Liebe? Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Aber bitteschön, da steht Agape, nicht Filet, also nicht guter Freund sein, sondern Agape, eine Liebe, die einfach nur verschenkt, ohne zu erwarten. Das ist so, wie der Jesus geliebt hat. Ich sehe so, dass doch eigentlich Gemeinde Jesu auf der Aschenbahn des Glaubens unterwegs ist. Ja? Es gibt leider, ich komme ja noch immer noch in etliche Gemeinden, da hat man manchmal den Eindruck, es sind immer nur so eine Handvoll, die in der Gemeinde wirklich aktiv, die Aufgabe sehen, die mitbeten, die dabei sind, die mittragen, die mitleiden, ja klar. Aber ja, viele sitzen auf der Tribüne, gucken dann da bei 100 Meter Lauf oder 400 Meter oder bei, dann wird angefeuert, nicht da oben auf der Tribüne, nicht? Und dann, wenn dann mein Favorit nicht gewonnen hat, dann weiß ich ganz genau, woran das gelegen hat, nicht? Der hätte früher und der hätte besser. Und aber selber auf der Aschenbahn des Glaubens? Ich fand so ein ganz nettes Beispiel. Steht drüber einfach nur Postkutschen in Texas. Früher fuhren in Texas Postkutschen mit erster, zweiter und dritter Klasse und der Fahrpreis richtete sich danach, in welcher Klasse man fahren wollte. Der Fahrgast, der zum ersten Mal mitfuhr, wunderte sich darüber, da doch alle in demselben Wagen saßen. Aber wenn ein Berg kam, durften die Fahrgäste der ersten Klasse im Wagen sitzen bleiben. Die zweite Klasse musste aussteigen und nebenher gehen. Die dritte Klasse jedoch musste schieben. Manche in der Gemeinde wollen alle nur in der ersten Klasse sitzen, ne? Ich fand das ein tolles Beispiel. Aber jeder Einzelne, ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, nach 2. Korinther 4, jeder Einzelne von uns trägt die Verantwortung dafür, was in dieser Gemeinde geistlich passiert. Ich habe jetzt in einer Gemeinde gesagt, wisst ihr, könnt euch zum Gebet treffen, ist kein Problem, macht das ruhig. Aber wenn unser eigenes Gebetskämmerlein zu Hause kalt bleibt, da können wir mit 100.000 Leuten zusammen sein, dann wird es trotzdem nicht heiß. Es bleibt kalt. Nur so viel, wie wir aus der Nähe des Herrn Jesus kommen, nur so viel Gegenwart Jesus auch dann da. Da trägt jeder Mitverantwortung. Das ist doch eine schöne Verantwortung, dass wir das haben dürfen. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, geht hin in alle Welt. Ganz kurz noch ein weiterer Gedanke. Die verschiedenen Gaben, die Gott uns gegeben hat, Epheserbrief oder auch Korintherbrief, die verschiedenen Gaben dienen nicht dazu, dass wir uns selber, guck mal, nicht? Ich kann wirklich für mich selber zum Beispiel sagen, diese Freiheit, überhaupt sprechen zu können, ich habe mich nie gewagt, überhaupt 3 Sätze zu sagen irgendwo. In der Jugendstunde, wie viel Uhr haben wir eigentlich? In der Jugendstunde, damals EC, ja, Jugendbund für entschiedene Christen, dann war das so, in der Gruppe waren wir vielleicht so 30, 40 junge Leute, und dann wurde jede Woche, hat ein anderer ein bisschen die Einleitung gemacht. Das heißt, ein Text wurde schon vorgegeben, den konnte man sich dann, wenn man die Einleitung machen sollte, dann schon mal durchlesen und vielleicht dann sogar noch 2 Sätze oder 3 dazu zu sagen. Wenn ich dran war, ich sage euch ganz ehrlich, ich war nicht einmal in der Lage, den Bibeltext zu lesen. Wuppe, 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 war die Stimme weg. Von dem Tag an, wo Gott mich berufen hat, ging das auf einmal. Da kann man doch sehen, wie Gott einfach gnädig handelt. Und deshalb bleibt da überhaupt nichts hier so, oh, guck mal her. Nee, nee, da bleibt man ganz schön klein. Und das ist auch gut und wichtig. Demut ist der Schlüssel zum Segen. Demut ist der Schlüssel zum Segen. Okay, und jetzt noch letzter Gedanke. Baut euch selbst als lebendige Steine zum geistlichen Hause. Das Ziel ist ja geistliche Opfer. Wisst ihr überhaupt, habt ihr verstanden, sagt der Paulus, dass ihr Gottes Tempel seid? Und Gottes Tempel sein bedeutet, ich darf dieser alte, kaputte Kadaver, Entschuldigung, ich darf Gottes Zuhause sein, sein Tempel. Ich glaube, wenn wir uns das neu bewusst machen, wird uns in vielen Dingen leichter werden, auch schwierige Wege in unserem Leben anzunehmen. Alles stammt von ihm, mit dem Ziel, dass er in seiner Behausung einfach mehr Raum hat und auch das Sagen. Ich komme zum Schluss mit einem nochmal so ein lustiges Beispiel, hat mich aber sehr betroffen gemacht. Und zwar, ein Farbiger wünschte, in einer New Yorker Gemeinde aufgenommen zu werden. Der Pfarrer war etwas reserviert. Es war eine weiße Gemeinde. Naja, ist schon ein bisschen schwierig. Naja, sagte er. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, Mr. Jones, ob es in unserer Gemeinde möglich ist. Unsere Gemeindeglieder, ja, Sie wissen schon. Ich schlage vor, Sie gehen erst einmal nach Hause und beten darüber und warten ab, was Ihnen der Allmächtige dazu zu sagen hat. Einige Tage später kam Mr. Jones wieder. Er sagte, Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit dem Allmächtigen über die Sache und er sagte zu mir, Mr. Johns bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Kirche handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selbst versuche schon seit vielen Jahren, aber es ist auch mir nicht gelungen, in der Gemeinde aufgenommen zu werden. Ein paar letzte, ganz kurze Gedanken nur. Vergiss nicht, es ist nur Gnade. Was ich bin, was ich sein darf, was aus meinem Leben geworden ist. Von daher bleibt nur dankbares Staunen über Gottes Güte. Und deshalb, das Schönste wäre, wenn unsere Augen so sehen würden, sehen lernten, wie Jesus geschaut hat. Unsere Ohren so hören würden wie Jesus. Unser Denken, Fühlen, Handeln, Reden, Trösten, Lieben, Rufen, Helfen. Einfach so wie der Jesus. Was wäre aus deinem, aus meinem Leben geworden, wäre der Jesus in seiner Gnade nicht in dein Leben hineingetreten? Es wäre undenkbar schrecklich, wenn es das nicht gegeben hätte. So etwas hat es vorher in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Wir können nur danken, staunen und anbeten. Amen.